Hallo bei der Biofleisch-Podcast, wo Haltung für Geschmack sorgt, dem Podcast der Plattform biofleischinfo.at. Hier geht's darum, nachhaltige Landwirtschaft, Tierwohl und zukünftige Ernährung auf verschiedensten Ebenen zu betrachten. Darum kommen hier Menschen zu Wort, die wissen, worauf es ankommt. Mein Name ist Sarah Halbmeier-Zoglauer. Ich spreche mit Experten und Expertinnen aus verschiedensten Branchen. In dieser Folge jetzt geht es um das Thema Kreislaufwirtschaft. Dazu spreche ich mit Andreas Eder von der Biobäckerei am Mauracherhof. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind ja wirklich mitten in der Landwirtschaft groß geworden, kann man sagen.
Mhm. Genau. Also wir sind ein Familienbetrieb, wir sind eine Landwirtschaft und meine Eltern haben 1980 umgestellt auf biologische Landwirtschaft aus einer Überzeugung heraus. Mein Vater hat ein Riesenglück gehabt. Als er jung war, ist er mit einem Imker immer auf die Felder gegangen und der Imker hat meinem Vater immer gezeigt, nach dem Düngen, das Millionen gab in Insekten, was da wirklich im Boden los ist. Und hat sie ihm gesagt, Bub, merkt er eins, was für die Bienen nicht gut ist, ist für die Leute auch nicht gut. Und das stimmt auch.
Und ihr Papa hat da sehr aufmerksam zugehört und quasi irgendwann auf absolut nachhaltige Landwirtschaft und Bio gesetzt.
Genau.
Sie haben dann wirklich 2020 die Biobäckerei am Mauracherhof übernommen. Da wird seit Generationen in der höchsten Qualität gebacken. Die Wurzeln des Mauracherhofs gehen aber weit zurück ins 17. Jahrhundert. Also ein großes Erbe, kann man sagen.
Ja, also ich habe nicht übernommen 2020, sondern ich bin in der Geschäftsführung mit eingestiegen oder habe die Geschäftsführung damals übernommen. Und es ist wieder so, wie bei uns im Mühlviertel, man wächst auf einem Hof auf und man ist immer dabei. Also wir haben als kleine Kinder haben wir Schaumrühren geführt, wir haben in der Bockstube mitgearbeitet, wir haben im Stall mitgearbeitet. Genauso wie wir in der Schule waren, das ist einfach im Mühlviertel so oder war früher so. Und das war was, was mir ganz wichtig war und mir extrem viel gelehrt hat. Weil man kann von den Zusammenhängen der Natur extrem viel lernen. Man kann von Tieren extrem viel lernen. Viele Menschen machen Führungskräfteseminare oder dergleichen. Ich sage immer, das beste Führungskräfteseminar ist, eine Herde Kühe zu führen. Weil von Kühe kannst sehr viel lernen. Kühe kannst nicht mit Worten führen, auch mit Emotionen. Eine Kuh spürt extrem, wie es dir geht. Und das ist ein super Spiegelbild von dir selber.
Also Sie haben das alles rausgefunden. Schon in Ihrer Kindheit, kann man sagen, wenn Sie die Landwirtschaft durch und durch schon von Anbeginn so mitleben und miterleben.
Es ist immer ein Weg, genau.
Wir haben es gerade schon gehört, die Wurzeln Ihres Hofs, die gehen ins 17. Jahrhundert zurück. Seither ist Landwirtschaft wirklich der Kern Ihrer Familie, mehr oder weniger. Wann hat sich denn Ihr Unternehmen jetzt dazu entschieden, wirklich auf Bio zu setzen?
Das war, bevor das Unternehmen überhaupt da war, es war damals nur die Landwirtschaft, das war 1980. Also ich habe vorher schon gesagt, mein Vater hat ja das Glück gehabt für den Imker, mit dem er auf die Felder war. Und das war eigentlich für ihn der Hintergrund, wo er auch in der Landwirtschaftsschule schon zum Teil die falschen Fragen gestellt hat.
zu kritisch
natürlich auch. Und das war einfach für sie dann auch die klare Entscheidung, auch von der Mama und vom Papa, dass sie sagen, wenn sie die Landwirtschaft übernehmen, dann wollen sie es auf eine Art und Weise machen, die nachhaltig ist, die eine Kreislaufwirtschaft mit sich trägt. Und wenn man sich überlegt, was Bio eigentlich heißt, Bio kommt auch von dem Begriff Leben. Leben und leben lassen. Und das ist aber ganz was Wesentliches. Weil wenn man sich überlegt, in einer Hand für gesunde Erde leben mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Welt. Und Kleinlebewesen natürlich auch. Und wir glauben, wir beherrschen die Welt. Wir nehmen uns Dinge raus, die stehen uns nicht zu.
Aber das heißt, Sie haben diesen Bio-Gedanken eigentlich wirklich schon mit der Muttermilch mehr oder weniger aufgesogen, weil dieser Bio-Gedanke schon bei Ihren Eltern das Zentrum gewesen ist.
Genau.
Ja, da bekommt man gleich eine ganz spezielle Lebenseinstellung mit überliefert, eine sehr wertige, wenn ich das jetzt so beurteilen darf.
Ja, und es ist halt immer die Frage, was man sich auch stellen darf oder jeder für sich stellen darf. Irgendwann werden wir mal zurückschauen auf unser Leben. Und dann werden wir uns die Frage stellen, waren wir glücklich? Und dann werden wir uns aber auch die Frage stellen, was brauchen wir, dass wir glücklich sind? Und da gehören Dinge dazu, wie Erfolg, aber dann werden wir Erfolg neu definieren. Es werden Dinge sehr wichtig sein, was hinterlassen wir unsere Kinder? Nämlich eine Lebensgrundlage, weil das ist das wirkliche Erbe, was wir weitergeben können. Ein Besitz, den kann sich jeder aufbauen, wann er mag oder nicht. Aber die Lebensgrundlage, eine gute Luft, ein gutes Wasser, ein gesunder Boden, selbstständige Pflanzen, das sind Dinge, die wir wirklich weitergeben können. Und vor allem, was haben wir mit unseren Kindern, wie viel Zeit haben wir mit unseren Kindern verbracht? Welche Werte haben wir unseren Kindern weitergegeben? Aber der Erfolg, den wir gelernt haben in der Schule, ist nicht der Erfolg, der wirklich Erfolg ist, weil ein Auto können wir uns nicht mitnehmen. Aber Emotionen können wir uns ja wohl mitnehmen.
Haben Sie das auch in der Schule damals schon gewusst, diese Werte, die Sie jetzt leben? Haben Sie die damals auch schon gehabt und dann auch die falschen, unter Anführungszeichen, Fragen gestellt, so wie Ihr Papa vielleicht?
Ja, durchaus Prüfungssituationen gerade, die spannend waren. Nein, definitiv, aber es ist halt natürlich, dort, wo man heute ist, ist immer der Weg aus dem, was man erlebt hat. Mhm. Und das ist immer ein Prozess. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe immer dieselben Werte gehabt, sondern die Werte haben sich immer weiterentwickelt.
Und diese Werte, die leben Sie jetzt auch in der Bio-Hofbäckerei unter anderem.
Genau.
Was bedeutet es denn für Sie, mit Ihrer Bio-Hofbäckerei so eng in den Kreislauf von Landwirtschaft und Handwerk eingebunden zu sein?
Die Basis von jedem Lebensmittel ist Landwirtschaft. Und das ist uns oft leider nicht bewusst. Aber jedes Lebensmittel stammt irgendwo ursprünglich aus der Landwirtschaft, bei uns genauso. Wir arbeiten viel mit Getreide natürlich, wir produzieren Brot. Und das wichtigste Gut ist natürlich eine selbstständige Pflanze, das Saatgut. Saatgut, das was bei uns in der Region gut funktioniert, das was man aber genauso trainiert. Also unsere Pflanzen werden trainiert, genauso wie wir vom Großglocken auf hier rennen regelmäßig. Und das machen wir regelmäßig, dann werden wir auch die Kondition aufbauen. Und genauso ist es aber bei einem Getreide auch. Wenn ich ein Getreide auf unterschiedlichen Plätzen immer wieder anbaue, dann trainiert sich das Getreide genauso. Mhm. Und somit aber auch die Pflanze. Und das macht natürlich auch was mit unserem Körper. Weil meine Oma hat immer gesagt, du bist, was du isst. Und darum ist einfach der Kreislauf von der Landwirtschaft bis zum fertigen Produkt ganz was Wesentliches. Aber da ist das Handwerk auch ganz was Wichtiges. Weil Technologien haben sich viele weiterentwickelt. Aber das Wissen das Generationenwissen, was wir überliefert gekriegt haben, das ist aber ganz was Wesentliches, weil da ist so viel Grundwissen drinnen, das was leider oft nie so geschätzt wird, wie man es schätzen sollte.
Für mich als Laie, warum genau muss eine Pflanze trainiert werden oder was wird ihr da genau antrainiert, wenn Sie sie in den verschiedensten Jahren auf unterschiedlichen Plätzen anbauen? Was genau gibt das der Pflanze, beziehungsweise dann dem Lebensmittel, das ich zu mir nehme?
Beständigkeit. Mhm. Also es ist natürlich, jetzt nehme ich einen Großglockner her, wenn ich jetzt Getreide auf einen Großglockner anbaue, dann hat es natürlich ganz andere Einflüsse, wie wenn es bei uns im Mühlviertel wächst oder in einem Gunstgebiet in Burgenland zum Beispiel. Und das macht natürlich auch was mit der Pflanze. Wenn eine Pflanze aber auf einem Boden wächst, der viel Schotter hat, wo die Bonität nicht so da ist, dann muss die Pflanzen auch behaupten. Somit wird aber die Pflanze stärker. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf die nächsten Jahre, weil das ist wiederum die Grundlage für die nächsten Jahre. Und man muss Landwirtschaft, wie viele andere Bereiche auch, genauso über Generationen denken. Weil es ist am Boden genauer so. Am Boden, den baut man auch langsam auf und entwickelt ihn weiter.
Es ist irgendwie genau entgegen der momentanen Entwicklung. Also es geht wirklich darum, allem Zeit zu geben und nicht alles noch schneller zu machen.
Genau.
Das höre ich da ganz stark irgendwie raus. Was mich noch interessiert, Sie sind sich dieser Philosophie absolut bewusst, dieser Werte, die Sie da leben. So klingt das für mich. Wie ist es denn für Sie wirklich, diesen ganzen Kreislauf zu sehen, vom kleinen Korn zur wachsenden Pflanze, dann wird es verarbeitet, dann auf einmal wird es in der Biobäckerei verbacken, dann wird es verkauft und gegessen. Wie ist es für Sie wirklich, diesen kompletten Kreislauf so bewusst auch mitzuerleben, auch was die Werte betrifft?
Das Schönste, was man machen darf, kurz gesagt. Nein, es ist einfach, mir ist immer wichtig gewesen, ich mag was machen, wo ich einen Sinn dahinter sehe. Und meine Oma hat immer gesagt, du bist, was du isst. Und das stimmt auch. Und das ist das, was man da genau miterlebt. Wenn man die Pflanzen sich anschaut, wie sie wachsen, wenn man auf der anderen Seite dann die Vermahlung, also wir dann ja, haben auch eine Saatgutführung am Hof, wir arbeiten da intensiv mit anderen Bauern auch zusammen, wir machen die Getreidereinigung am Hof, wir haben ein Labor im Haus, wo wir die Qualitäten auch bestimmen können und die Mehle werden jeden Tag frisch vermahlen. Also wir vermahlen wirklich das Getreide ganz frisch, das hat auch den Hintergrund, weil wenn ich eine Apfel reinbeiße und da liegen Wicker, wird auch braun, er fängt zum Oxidieren an. Und genauso ist es aber beim Getreidekorn auch. Nur, dass ein Getreidekorn, dadurch, dass es nach der Vermahlung ganz eine feine Oberfläche hat, hat natürlich für die Oxidation hat es eine ganz große Angriffsfläche. Und das ist natürlich für den Prozess fördernd für die Oxidation. Und das ist auch der Hintergrund, warum wir frisch in den Teigschüssel hineinmalen. Zum Beispiel Vollkornmehle werden direkt vermahlen oder genauso Gewürze, damit die Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Und dann lange Teigführungen, die ganz wesentlich sind, auch wieder für die Bekömmlichkeit im Körper.
Also direkt bevor das Brot gebacken wird, oder nicht gebacken wird, weil es ja noch gehen muss quasi, aber direkt bevor Sie anfangen, ein Brot zuzubereiten, kommt es ganz frisch in die Schüssel.
Genau, dann wird die Mühle eingeschalten von Vollkornmehle zum Beispiel und malt direkt in die Teigschüssel hinein. Okay. Und da ist halt auch wieder das Thema Zeit. Wir haben vorher schon gesprochen über das Thema Zeit und alle Prozesse brauchen Zeit. Wenn man sich überlegt, früher, wenn man über die Wiesen gefahren ist, also in der Natur, das war hochspannend, weil früher hat es einfach viele Pflanzen gegeben, viele Blumenwiesen gegeben, das kennen Sie genauer so wahrscheinlich. Mhm. Und das ist das, was leider ein bisschen verloren gegangen ist. Und wenn wir sich überlegen…
Sie meinen gerade diese Vielfältigkeit.
Die Vielfältigkeit, die Artenvielfalt. Mhm. Und das macht ja alles was im Boden. Jede Pflanze bringt auch was im Boden rein. Jede Pflanze sorgt uns was über den Boden. Mhm. Also das ist ja hochinteressant, was da ist. Und wenn wir da ein bisschen uns Zeit nehmen, dass wir da hinhorchen und da hinschauen und der Natur die Zeit geben, dass er sie regenerieren kann. Aber genauso auch im Teig. Mhm. Der Teig braucht auch Zeit, dass er sich entwickeln kann. Man kennt das von einem Hefeteig. Mhm. Der Hefeteig entwickelt sich und entwickelt Geschmacksstoffe, das riecht man dann. Und genau so kann man sich das vorstellen, auch bei einem Brotteig, der sich auch immer weiterentwickelt. Nur beim Brotteig ist bei uns so, dass sie einfach... Die Phytinsäure, was jedes Getreide drinnen hat, der menschliche Körper nicht gut imstande ist, das wirklich abzubauen. Aber in der langen Teigführung das möglich ist. Und somit braucht man da die lange Teigführung. Es entstehen Geschmacksstoffe, Frischhaltung, Bekömmlichkeit, Vorprozesse vom Körper, die ganz wesentlich sind. Und das ist immer das, was ein Lebensmittel ausmacht. Bio kommt von Leben. Aber dementsprechend geht es auch darum, dass man sich überlegen, wie verarbeiten wir die Zutaten, dass es als Lebensmittel auch für unseren Körper verfügbar ist.
Sie machen das alles mit einem sehr, sehr großen Bewusstsein. Aber wie stellen Sie dann wirklich sicher, dass die Bioqualität eben nicht nur ein Versprechen bleibt, sondern dass die auch wirklich in jeder Scheibe Brot spürbar wird?
Im Prinzip, dass man sich einfach wirklich ganz intensiv mit denen auseinandersetzt. Einerseits mit den Sorten, die man verarbeitet, mit den Sorten, die in den Regionen sind. Also jetzt bin ich beim Getreide gerade. Mhm. Mit den Sorten, die in den Regionen wachsen und dass man auch die alten Sorten wieder in die Regionen bringt. Das heißt, dass man wirklich gutes Getreide hat, beständiges Getreide hat und wertiges Getreide hat, aber selbstständige Pflanzen. Und auf der anderen Seite aber dann in der Verarbeitung auch darauf achtet, dass das Leben im Lebensmittel erhalten bleibt. Das heißt, die Trocknung mit Keimerhaltung. Das heißt, der Keimling ist das Wichtigste vom Getreide, von den Nährstoffen her. Und natürlich auch in der Schale. Und da geht es darum, dass das Getreide nicht erhitzt wird. Beim Trocknen natürlich geht es schneller, wenn man es erhitzt. Aber der Keimling, wenn man es erhitzt, tötet man einen Keimling ab. Und das ist das genau, was wir nicht wollen. Das heißt, es wird gekühlt oder nicht gekühlt, aber es wird so getrocknet, dass der Keimling erhalten bleibt, wird dann eingelagert und dann die Feinreinigung wird erst gemacht, wenn wir in die Vermahlung gehen. Auch der Spelz beim Dinkel zum Beispiel kommt erst runter, wenn wir in die Vermahlung gehen. Und das sind Sachen, die für uns wichtig sind, dass wir uns wirklich den gesamten Prozess vom Feld über die Getreideaufbereitung, über die Mühle, in der Bäckerei, genau anschauen, wie müssen wir das machen, dass das Leben im Lebensmittel erhalten bleibt. Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir wieder Generationen und viele Begleiter haben, die uns da wieder weiterhelfen. Weil nur wenn wir glauben, dass wir es heute richtig gut machen, wir kommen immer wieder auf neue Sachen drauf, wo wir sagen, hey, da können wir nur besser werden. Mhm. Aber in dem, wie wir das Leben im Lebensmittel erhalten bleiben, erhalten können.
Das Leben im Lebensmittel erhalten, das klingt nach einem sehr, sehr schönen Satz. Sehr, sehr schöner Satz, ja. Sie haben es schon mehrmals gesagt, dass Bio Leben bedeutet. Warum ist denn Bio für Sie mehr als nur ein Label? Was macht denn den größten Unterschied aus Ihrer Sicht?
Ist eine Lebenseinstellung. Mhm. Also für mich ist eine Lebenseinstellung, dass man sich überlegt, bewusst überlegt, was hat mein heutiges Tun für Wirkung auf morgen und übermorgen und somit auch auf die nächsten Generationen. Weil ich habe vorhin schon gesagt, das größte Erbe, was wir unsere Kinder weitergeben können, ist eine Lebensgrundlage. Die Lebensgrundlage gehört aber alles dazu, da gehört das Wasser, was wir gerade trinken, dazu. Da gehört aber das Bodenleben dazu, die Pflanzenvielfalt, selbstständige Pflanzen dazu. Und das ist, es geht darum, genau diese Dinge zu erhalten und am Ende des Tages genau aus diesen Zutaten Produkte zu produzieren, die unseren Körper Kraft geben, die unseren Körper Energie geben. Und das ist einfach eine Grundeinstellung und das ist was, wenn man es mit einem Rechenstift macht, wird man draufkommen, das darf man nicht machen und das darf man nicht machen. Das habe ich in der Schule damals auch das Thema gehabt, wie ich im Bäckermeister gemacht habe, genau so. Wo wir Diskussionen gehabt haben, ob es jetzt die frische Vermahlung ist oder verschiedene andere Sachen, wo gewisse Systeme sagen, hey, das oder das geht nicht. Es geht sehr wohl, weil unsere Großeltern haben es auch gemacht. Mhm. Und da hat es funktioniert. Und die haben aber wirklich sich auch damit auseinandergesetzt.
Das heißt, sie haben sich da nie verunsichern lassen, was das betrifft. Wenn sie gewusst haben, dass ihre Großeltern, ihre Eltern das schon gemacht haben und vielleicht haben sie in der Schule was anderes gelernt oder hätten in der Schule was anderes lernen sollen. Sie haben dann für sich gewusst, nein, es geht.
Es geht und das beweist uns jeden Tag. Mhm. Es ist natürlich, man muss an was glauben. Mhm. Und wenn man von was überzeugt ist und an das glaubt und sich selbst immer wieder sieht, was das für Wirkung hat, es ist hochspannend, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und es ist so sensationell. Der größte begrenzende Faktor eines Menschen ist immer der eigene Kopf.
Ja.
Und irgendwie hat man ja Licht erfunden und alle haben gesagt, der spinnt. Mhm. Aber heute hat man Licht überall. Irgendwie hat ein Auto erfunden und alle haben gesagt, hey, Kutschen funktionieren so super und ist bewährt. Mhm. Heute fährt jeder ein Auto oder viele Menschen fahren ein Auto. Und das ist die Landwirtschaft mit dem Traktor und es sind viele andere Dinge auch gekommen. Und genauso ist es aber da, dass man sich immer überlegt, was sind die Dinge, was gut sind und was sind die Dinge, wo wir noch besser werden können. Und da bin ich meinen Großeltern extrem dankbar und an meine Eltern, die was uns da sehr viel mitgegeben haben.
Also irgendwie verstehen Sie wirklich von Grund auf den Kreislauf der Natur, kann man sagen.
Es geht ja immer darum, in Kreisläufen zu denken. Mhm. Und dann haben wir wieder genau dort, was hat mein heutiges Tun für Wirkung auf morgen und übermorgen. Und ich bin von einem überzeugt, dass wir glauben, alles zu wissen. Über den Boden, über die Natur, über die Zusammenhänge. Ich glaube, je mehr, dass wir wissen, wissen wir, dass wir nichts wissen. Oder sehr wenig wissen. Und ich bin von denen überzeugt, dass wir der Natur einfach wieder mehr Zeit geben sollen. Wir müssen nicht immer alles verstehen. Manche Sachen soll man auch nicht verstehen. Aber manche Sachen brauchen einfach Zeit. Genauso wie die Natur. Wir brauchen auch Zeit. Wir nehmen uns viel zu wenig Zeit für uns selbst. Wie viele Leute können sich nur mit sich selber beschäftigen?
Naja. An dieser Stelle kann ja mal jeder kurz für sich nachdenken. Das als kleine Aufforderung verstehen. Wir haben schon viel jetzt über Kreisläufe gesprochen, über natürliche Kreisläufe. Wir haben über Getreide gesprochen. Sie führen neben der Bio-Hofbäckerei aber auch noch eine Rinderhaltung. Sie haben es schon gesagt, wenn man wissen will, wie es einem geht, umgib dich mit Kühen, die zeigen es dir. Oder etwas anders ausgedrückt. Wie verbinden Sie denn Tierwohl, nachhaltige Landwirtschaft und den eigenen Anspruch an hochwertige Lebensmittel?
Wir müssen uns überlegen, ob es eine Kuh, ein Schwein oder ganz wurscht, welches Tier das ist ein Lebewesen wie wir auch. Nur der Mensch nimmt sich heraus, dass er die Tiere haltet. Man könnte jetzt sagen, wird der Mensch die Tiere nicht halten, hätte eine Kuh im Mühlviertel oder in Europa nicht wirklich einen Lebensraum. Wenn wir Kühe halten, wir halten genauso Kühe am Hof, wir haben einen Stall, der ist nach Feng Shui gebaut. Die Kühe können rausgehen, wenn sie wollen, die können reingehen, wenn sie wollen, können selber entscheiden, wenn sie melken gehen. Und wir müssen das immer so machen, dass wir sie selber vertreten können. Und dass man sich wohlfühlt und man spürt bei Kühen, ob sie sich wohlfühlen oder nicht. Und das ist für mich ein super schönes Erlebnis gehabt. Bei uns sind alle Kühe mal aus in der Nacht und haben die ganze Nacht, also am Abend ist vergessen worden, dass die Tierzeit gemacht worden ist. Und dann haben alle Kühe aus. Und um 5 Uhr der Früh ungefähr, hat eine Kuh vor meinem Schlafzimmerfenster hat sie sich bemerkbar gemacht. Und das war hochspannend, wie ich dann aussehe, hat die Kuh geschrien und dann haben wir innerhalb von einer, glaube ich, 20 Minuten waren es ungefähr, oder eine halbe Stunde maximal, haben wir alle Kirchen wieder in den Stall drinnen gekriegt. Mhm. Ich habe nur die Kirche gerufen. Dann haben wir miteinander in den Stall hineingegangen. Also das war ein Erlebnis für mich, das hat mich richtig berührt.
Das heißt, das war eigentlich wirklich total einfach. Sie haben gemerkt, die Tiere vertrauen Ihnen und sind absolut dann bereit, Ihnen zu folgen.
Ja, aber das tut der Kuh nicht, wenn sie sich nicht wohlfühlt. Mhm. Die wird nicht in einen Stall einfach so schnell einigen, wenn sie sich nicht wohlfühlt. Also auch dahingehend. Mhm. Also es hat natürlich immer beides miteinander zu tun. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, auch eine Herde Kühe zu führen, ist für mich das beste Führungskräfteseminar. Weil viele Menschen sagen viel, aber man spürt, dass sie es nicht so meinen. Aber sie haben es einmal gelernt, dass man es so sagen kann. Aber da ist ja wesentlich mehr dahinter. Aber es ist genau das Spiel, was können wir von den Tieren lernen, die wir halten. Und das ist auch eine Form von Wertschätzung. Und das ist das, mit dem wir uns so sehr intensiv beschäftigen. Und dass wir den Kühen ein Umfeld geben, wo sie sich wohlfühlen. Und wo man sich selber wohlfühlen, wenn wir reingehen. Also für mich ist zum Beispiel, wenn ich in den Stall gehe und die Kühe zuschauen, wir haben so einen Schauraum auch im Stall, das ist für mich Energietanken. Also wenn ich abschalten mag, ist das für mich das Beste.
Bevor ich diese Podcast-Folge dann jetzt beende, würde mich noch interessieren, wie baut man denn einen Kuhstall in Feng Shui?
Es gibt Feng Shui-Maße im Prinzip für Häuser genauso. Mhm. Und die kann man genauso für Kühe nehmen. Halt für Kühe, nicht für einen Stall nehmen. Ja. Und da haben wir einen, der uns begleitet hat. Und das ist hochspannend. Also gerne mal vorbeikommen. Mhm. Kann man sich anschauen. Also wir haben Reisegruppen bei unserem Hof.
Ah, okay. Mhm.
Und da kann man sich wirklich auch den gesamten Weg von Lebensmitteln bei unserem Hof anschauen.
Mhm. Also wenn Sie Interesse haben, dann schauen Sie mal am Mauracher Hof vorbei. Beim Andreas Eder.
Genau.
Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr, sehr spannende Gespräch über Kreislaufwirtschaft.
Ich sage auch danke.
Und danke Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie dran geblieben sind. Die nächste Folge gibt es dann in einem Monat, dann mit Christine Resch-Wöhrern, Geschäftsführerin von Bioschwein Austria. Mit ihr unterhalte ich mich dann eingehend über das Thema Tierwohl. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Alle Infos und Links zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes und weitere spannende Infos gibt es jederzeit auf unserer Website biofleischinfo.at. Wir freuen uns über Kommentare und Ihr Abo.
Dieser Podcast wird erstellt mit Unterstützung von Bund, Ländern und der Europäischen Union.